Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forum GovTech Europe, der Podcast, der von einer deutschen und europäischen Perspektive verschiedene Akteure aus der Wissenschaft, dem öffentlichen und privaten Sektor zu spannenden Interviews rund um das Thema GovTech einlädt. Heute habe ich Jochen König im Podcast als Gast. Jochen ist der Gründer und Geschäftsführer von Civical, ein Unternehmen, das eine Software entwickelt, um politischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen mit ihren Social-Media-Kampagnen zu helfen. Bevor Jochen Civical gegründet hat, hat er die digitale Kommunikationsagentur Cosmonauts & Kings mitgegründet und aufgebaut. Wir haben über die Themen Politik, Technologie und Social Media gesprochen und Jochen konnte mir einen Einblick in die Funktionsweise von Civical geben. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr mehr dazu unter civical.de erfahren. Und jetzt mein Gespräch mit Jochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forum GovTech Europe. Heute begleitet mich Jochen König, der Gründer und Geschäftsführer von Civical, ein Unternehmen, das Social Media Management Software für die Politik herstellt. Hallo Jochen, danke, dass du hier bist. Danke, dass du die Zeit nimmst, heute hier zu sein. Kannst du dich unseren ZuhörerInnen bitte einmal kurz vorstellen?
Hi Simon, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ja, du hast es schon gesagt, mein Name ist Jochen, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin CEO und Mitgründer von Civical, der ersten Social Media Management Software für Politik, mit der Social Media so einfach für Politik wird, wie es noch nie zuvor war. Und vor knapp 5 Jahren habe ich mit meinem Mitgründer Juri Schnöller Cosmonauts & Kings gegründet, eine Berliner Agentur, die auf digitale Kommunikation für Politik und Non-Profit spezialisiert ist, in der ich auch Geschäftsführer bin.
Super. Und bevor wir jetzt über Civical reden und über euer Geschäftsmodell, wollte ich dich, also ich frage alle Gäste immer vorneweg, was deren persönliche Definition von GovTech oder auch CivicTech ist. Dadurch, dass es noch ein recht neues Thema ist, gibt es da verschiedene Auffassungen und dann auch, wie du auf das Thema kamst und was dich daran am meisten interessiert.
Ich finde das ziemlich clever von dir, dass du diese Frage immer am Anfang stellst und hat man so eine Sammlung von verschiedenen Definitionen, die dann vielleicht am Ende irgendwann mal zu einem Konsens führen. Also eine wirklich persönliche Definition von GovTech habe ich jetzt nicht. Für mich ist es am ehesten die Digitalisierung und Anwendung von Technologie an der Schnittstelle von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Also GovTech hat als Schnittstellenfunktion die Aufgabe, die staatlichen Handlungen mit dem Ziel zu digitalisieren, dass die Planung und Ausführung von staatlichen Aufgaben besser wird. Ob das eben Prozesse in der Verwaltung sind oder wenn es um die Interaktion mit BürgerInnen geht oder die Planung und Umsetzung von politischen Entscheidungen. Und wo wir natürlich mit Civical am meisten Augenmerk drauf legen, ist der Bereich, wie kommuniziert der Staat mit BürgerInnen und wie funktioniert eben auch Partizipation im Kontext von der Beziehung zwischen BürgerInnen und Staat in der digitalen Demokratie. Das ist so der Teilbereich von GovTech, der uns am meisten interessiert. Und für mich stand jetzt konkret GovTech als Thema und als Begriff gar nicht mal so sehr im Mittelpunkt. Dafür ist der Begriff, um ehrlich zu sein, auch noch zu jung. Also ich glaube, dass ich GovTech wirklich auf den Schirm bekommen habe, vielleicht so 2016, 2017. Und für mich war eigentlich so der Ausgangspunkt vielmehr, dass ich 2007 aus Versehen Schüler-VZ mit aufgebaut habe und dann irgendwie in diese Startup-Szene reingerutscht bin, meine Leidenschaft aber Politik ist. Und ich mir immer die Frage damals schon gestellt habe, so hey, wie verändert denn eigentlich Digitalisierung und Technologie die Art und Weise, wie Wahlkämpfe funktionieren, wie politische Kommunikation funktioniert, wie PolitikerInnen mit BürgerInnen kommunizieren, wenn es eben jetzt eben solche Möglichkeiten wie damals 2007 soziale Netzwerke gibt, ja. Und diese Frage sich zu stellen, wie funktioniert diese Digitalisierung, der technologische Wandel von Politik, Demokratie, politischer Partizipation oder eben auch staatlichen Handeln überhaupt, das war dann so das Thema, das mich 2007 seitdem fasziniert hat und begleitet hat. Und wenn du mich fragst, also der dritte Teil, was fasziniert mich daran am meisten, das sind so zwei Dinge, Offenheit und Komplexität, wenn es um GovTech geht, wenn es um CivicTech geht, wenn es um Political Tech geht. Denn Offenheit dahingehend, dass dir halt niemand sagen kann, genau wie man es macht und wie es zu funktionieren hat. Also du stapfst halt nicht in den Fußstapfen von anderen, die vorher schon gesagt haben, das sind die Regeln, wie das Ganze am Ende auszusehen hat. Das ist die beste Lösung. Ja, es gibt zwar diese Best-Practice-Beispiele natürlich mittlerweile, aber die lassen sich dann auch nicht einfach übertragen. Also du kannst nicht hingehen und aus Estland verschiedene Lösungen nehmen und einfach sagen so, jo, die packen jetzt mal in Frankreich, Deutschland, England, Italien irgendwie aus. So, das ist diese Unterschiedlichkeit der Systeme und der Handlungslogiken der Länder machen halt eine unglaubliche Offenheit auf, ne? Den riesigen Freiraum an Kreativität und Gestaltung ermöglicht, den es zum Beispiel in anderen Teilbereichen der Digitalisierung nicht mehr geht. Also man muss sich, glaube ich, heute nicht mehr die Frage stellen, wie verkaufe ich Schuhe am besten online? Das hat Zalando schon ganz gut rausgefunden. Und es gibt mehr als ein Unternehmen, das herausgefunden hat, wie Essenslieferungen am einfachsten zu bestellen sind. Ja, aber wenn es halt genau um dieses Thema geht, wie verändert sich das staatliche Handeln in der Beziehung zu BürgerInnen? Wie können wir politische Entscheidungen basierend auf Technologie, auf Algorithmen besser planen? Und wie funktioniert eigentlich Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft, wo zunehmend die Meinungsbildung eben in der digitalen Öffentlichkeit stattfindet? Das ist ein riesiges Fenster, was sich da auftut. Und das fand ich schon immer spannend, dass die halt keiner sagt, ja, genau so musst du es machen. Und das andere ist natürlich dann eben neben der Offenheit die Komplexität als zweites Element, ne? Also bestehende Strukturen, massive Abwehrkräfte, der schlechte Ruf, den eben auch Behörden haben. Alles ist langsam, es ist behäbig, Akten werden von A nach B gefahren, Menschen dort haben vielleicht auch nicht immer den ganz großen Willen und Motivation, neue Dinge auszuprobieren. Also was ja auch richtig und wichtig ist, dass die staatliche Handlungslogik anders ist als beispielsweise eine in der Privatwirtschaft. Ja. Und diese Herausforderung mit den Abwehrkräften, mit den Prozessen, mit den Interdependenzen, die dann zu Wechselwirkungen führen, die unbeabsichtigt sind, das ist die Komplexität als zweites Element, was ich faszinierend finde und was halt eben, ja, die Sache dann eben herausfordern macht, weil es eben nicht einfach zu lösen ist mit der nächsten App oder irgendwie dem nächsten Login.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja sehr viele Leute, die sich für das Thema interessieren und das Thema, also die Schnittstelle Technologie, Gesellschaft, Politik, wird ja auch immer relevanter. Was ich besonders cool finde an Leuten wie dir, ist, dass du dich nicht nur in der Theorie damit beschäftigst, sondern auch das Ganze aktiv gestalten möchtest. Du hast jetzt Civical gegründet. Und genau, bist dort Geschäftsführer. Ich habe es gerade schon erwähnt, ein Social Media Management Software für die Politik. Wie kamst du überhaupt darauf, Civical zu gründen? Und was kann man sich unter eurer Arbeit überhaupt konkret vorstellen?
Die Idee zu Civical hatten lustigerweise mein Mitgründer Juri und ich schon ja, ziemlich genau vor 5 Jahren, als wir uns damals zusammengetan haben, gesagt haben, wir wollen gründen. Und wir haben uns damals gefragt, so alle reden in dem Bereich politische Kommunikation und Kampagne immer von Digitalisierung, von Social Media, aber keiner hat es halt gemacht, ne? Also alle haben darüber halt einen netten Blogartikel geschrieben und gemeint, müsste man mal, aber keiner hat es halt irgendwie faktisch handwerklich gemacht. Und wir haben uns halt gefragt, so hey, warum wird eigentlich Technologie nicht auch in diesem Bereich eingesetzt? Und wir wollten einfach einen Weg finden, wie können wir darüber politische Kommunikation skalierbarer machen, messbarer machen und mit dem Skalierungseffekt vor allem zugänglicher machen. Ja, also für kleinere Organisationen mit weniger Budget, weil das ja bislang immer noch so war, dass du natürlich viel Geld brauchst, um eben eine Agentur zu engagieren. Überlegt haben, hey, gibt's da vielleicht Softwarelösungen, wie wir das anders bauen können? Cosmonauts & Kings hat sich dann zu einer Agentur entwickelt, aber das Thema hat uns nicht mehr losgelassen. Und wir haben dann angefangen, erstmal in unserem Agenturmodell gewisse Teilaspekte zu automatisieren, recht stümperhaft auch. Und sind dann aber letztes Jahr den Schritt gegangen im November und haben dann eben Civical wirklich als eigene Firma, die auch komplett unabhängig von Cosmonauts & Kings ist, gegründet. Und es ist wirklich die erste Software-as-a-Service-Lösung, die speziell für politische Organisationen und Personen entwickelt wurde. So. Und jetzt um vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, was Civical eigentlich genau macht. Also Civical ist aktuell, wie du gesagt hast, Social Media Management für politische und zivilgesellschaftliche Kommunikation. Und mit Civical können eben Organisationen und Einzelpersonen ihre Social Media tägliche Kommunikation mit Facebook und Instagram einfach, effizient und messbar umsetzen. Das ist eine sehr pragmatische Sache, die wir gemacht haben. Das Problem, was wir unmittelbar gerade lösen, ist, so, stell dir vor, du bist in einem Bundesland und es steht ein Landtagswahlkampf an und du gehörst zu einer demokratischen Partei. Du hast den Ortsverein, du hast vielleicht KandidatInnen, die 50, 60 Jahre alt sind, die haben nicht viel Wahlkampfbudget, da sind noch keine Digital Natives und die stehen vor der Herausforderung, dass es halt immer wichtiger wird, die Menschen digital zu erreichen, vor allem jetzt auch in der Corona-Pandemie. So. Und das heißt, du hast wenig Geld, du hast wenig Know-how, und du hast aber die Herausforderung, dieses Problem zu lösen. Und deswegen haben wir gesagt, Civical hat diesen Anspruch, wirklich die kleinsten politischen Einheiten und Organisationen dazu zu befähigen, genauso professionell und effizient Social Media zu nutzen. Das heißt, wir haben eine sehr einfache Benutzeroberfläche gebaut, auch in der Sprache, die weitgehend auf englische Begriffe verzichtet und mit der du eben deine gesamte Social Media Kommunikation einfach umsetzen kannst. Das sind drei Bereiche. Der erste Bereich ist Content. Lade deine digitalen Inhalte hoch. Du kannst eigene Inhalte in Civical erstellen. Die ganzen Formate werden automatisch erkannt für die Plattform, aber auch für die Werbeanzeigen. Und du kannst darüber im Grunde dann ja deine gesamten Kampagnen und Inhalte planen. Im nächsten Schritt ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Elemente von Civical, geht um das Thema Zielgruppen, also Targeting. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben bereits fertige Zielgruppen in Clustern, also zusammen, mehrere Zielgruppen unter einem Thema zusammengefasst gebaut, die mit einem Klick ausgewählt werden können, zu allen Politikfeldern, aber auch zu solchen Themen wie beispielsweise Corona-Kommunikation mit Risikogruppen, im Rahmen von Wahlkampagnen, wie erreiche ich Erstwählerinnen, dafür gibt es auch eine Zielgruppe. Und haben einen Zielgruppen-Explorer entwickelt, mit der man auch zu tagespolitischen Themen neue Zielgruppen erhält. Das sind interessensbasierte und soziodemografisch basierte Zielgruppen, die mit einem Klick ausgewählt werden können. Und dann haben wir im nächsten Schritt auch noch alle Wahlkreise eingebaut in Civical. Das heißt, du kannst praktisch die Zielgruppe auswählen, kannst dann sagen, ich möchte in meinem Heimatwahlkreis beispielsweise Wahlkreis Neckar-Zaber 267, da habe ich früher Wahlkampf gemacht, so, und kannst dann sagen, okay, ich möchte jetzt Menschen zum Thema Bildung und Gesundheit direkt in diesem Wahlkreis erreichen. Und du klickst das einfach nur an, dann kannst du deine Inhalte aussteuern. So, das ist das, was wir machen, und da bin ich sehr stolz drüber. Es war letztes Jahr auf so einer Kandidatinnenkonferenz, da kam eine Kandidatin auf mich zu, plus 50, und meinte so, hey, ich habe noch nie Social Media wirklich genutzt, jetzt ist Corona-Pandemie, ich muss vor Ort digital in meinem Wahlkreis kommunizieren, also diese lokale Relevanz ist wichtig, und sie kann das jetzt mit Civical machen, und das konnte sie eben auch. Ja, also wirklich die kleinsten politischen Organisationen zu befähigen, die wenig Budget haben. Auf der anderen Seite wird Civical aber auch genutzt von großen Parteien, auch jetzt in der Bundestagswahl. Und für was nutzen die Civical? Da geht es auch um einen Befähigungsansatz. Die gehen nämlich hin und können neue Inhalte, neue Kampagneninhalte, aber auch Zielgruppen mit allen KandidatInnen teilen, die auch einen Civical-Account haben. Das heißt, die Koordination von Kampagne und Kommunikation bei Organisationen, die eben Substrukturen haben, ist deutlich einfacher. Also im Grunde erhalten eben KandidatInnen Freihaus, neue Inhalte, Zielgruppen, Updates zur Strategie und können dann direkt in einem Tool das Ganze bedienen. Und weil uns das nicht gereicht hat, haben wir noch den dritten Bereich Dashboards ausgebaut, wo wir mittlerweile mit Partnerschaften arbeiten. Beispielsweise können alle Civical-Nutzerinnen auf Survey-Umfragen zur Bundestagswahl kostenlos zugreifen, um eben auch immer auf dem Laufenden zu bleiben, wie Themen und Debatten sich entwickeln. Und durch diese Teilenfunktion von Content, den Parteien nutzen, wird eben Civical auch von Gewerkschaften genutzt oder auch von Fraktionen und Landesverbände. Und weil uns das so wichtig ist, dass gerade in diesem Superwahljahr die Menschen digital auch erreicht werden und vor allem lokal erreicht werden, nicht nur von den Bundesparteien, ist Civical zudem noch kostenlos für alle KandidatInnen und Parteigliederungen unterhalb der Landesverbände, die Civical kostenlos bis Oktober nutzen können. Und mittlerweile haben wir über 300 NutzerInnen, die es wirklich regelmäßig benutzen.
Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich habe jetzt noch mal eine spontane Frage. Du hast gerade gesagt, dass ihr quasi auch kleineren politischen Akteuren die Möglichkeit geben möchtet, digitalen Wahlkampf zu betreiben. Habt ihr da eine besondere Abgrenzung? Gibt es gewisse politische Parteien, mit denen ihr zum Beispiel nicht arbeitet? Ich habe gerade die Civical Charter
ja, genau,
auf eurer Webseite gesehen. Genau. Vielleicht kannst du da kurz noch was zu sagen?
Ja, das ist wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Themen. Also wir schreiben eben genau in dieser Charta auch ganz klar rein, für wen und für welche Zwecke Civical verwendet werden soll und verwendet werden darf. Und jeder unserer NutzerInnen muss dieser Wertekarte auch zustimmen. Und wir sagen ganz klar, dass wir nur für demokratische und pluralistische Akteure arbeiten, die eben zu einer Stärkung von demokratischem Diskurs in der digitalen Öffentlichkeit beitragen wollen, die gegen die Diskriminierung von bestimmten Personengruppen stehen. Und natürlich sagen wir damit sehr klar, dass es eben auch eine Partei gibt, die leider im Bundestag sitzt, die Civical nicht nutzen darf und auch niemals nutzen wird. Dafür haben wir auch schon verschiedene, also der erste Schritt ist, wenn die Charta akzeptiert wird, dann ist einfach nachvollziehbar, dass sie nicht dieser Charta folgen. Und wenn es darüber hinaus Beschwerden geben würde, haben wir auch gewisse Möglichkeiten, die wir auch geprüft haben, um auch sicherzustellen, dass sie wirklich eben nicht missbraucht wird. Es gibt auch einen Kontrollprozess im Hintergrund. Wir werden jetzt bald ein Self-Sign-Up rausbringen, wo jeder sich im Grunde online fast komplett anmelden kann. Also kannst du in den Civic reingehen, du kannst dir Zielgruppen anschauen, du kannst dir die Dashboards anschauen, du kannst Content erstellen, du kannst aber nichts aussteuern. Ja. Und erst wenn wir den Account sozusagen überprüft haben, erst dann kannst du überhaupt den Account kostenlos testen. Und was auch noch wichtig ist, dass alle Anzeigen, die über Civic rausgehen, bei Facebook per Definition immer politische Werbeanzeigen sind. Das heißt, wir stellen auch sicher, dass jegliche Kommunikation zu wahlkampfrelevanten Themen, die über Civic läuft, immer den Regeln von Facebook entspricht. Und nochmal auf die Charta zurückzukommen, wir schreiben darin sehr klar, warum wir Civical entwickelt haben, was unser Ziel ist und aber eben auch, in welche Richtung wir in die Zukunft gehen wollen. Und das war für uns und auch für mich ganz wichtig, das sehr früh und sehr klar zu sagen, so hey, das ist die Art und Weise, wie wir Zielgruppen benutzen und wir nutzen nichts anderes. Wir nutzen bei Civical keine externen Datenpunkte zur Erstellung von Zielgruppen. Der einzige Moment, wo wir mit personenbezogenen Daten was zu tun haben, sind die personenbezogenen Daten unserer NutzerInnen, also deren E-Mail-Adresse, deren Kontaktdaten. Aber ansonsten haben wir keinen Zugriff auf personenbezogene Daten und auch keiner unserer NutzerInnen hat Zugriff auf personenbezogene Daten innerhalb von Civical.
Sehr gut. Ich finde das auf jeden Fall sehr richtig und wichtig, dass ihr es macht und ihr stärkt ja damit somit auch indirekt die Demokratie, indem ihr mit nicht demokratischen Parteien nicht arbeitet. Was ist deine Vision für Civical langfristig? Welches Problem löst ihr? Und vor allem, ich nehme an, ihr seid momentan nur in Deutschland aktiv. Ja. Habt ihr auch Pläne, das in der Zukunft international zu machen?
Ja, also die Vision von Civical ist, dass ich komme von dem Punkt, dass ich sage, so, was ist erstmal das Problem? Ja, also bevor man zur Vision kommt, muss man immer sagen, so, okay, was ist das Problem, das man eben genau da langfristig lösen will? Das Problem, was ich aktuell sehe, ist, dass die Partizipationsmöglichkeiten für politische und zivilgesellschaftliche Anliegen im Netz ziemlich veraltet ist technologisch. Also gehen wir das mal durch, was kannst du machen? Du kannst deine E-Mail abgeben, du kannst Geld spenden, du kannst ein Like da lassen, du kannst kommentieren, du kannst etwas teilen, ja? Hat keinen wirklich großen Mehrwert und Impact für die BürgerInnen, die in diesem Prozess sich engagieren, aber auch nicht für die Organisation auf der anderen Seite. Du kannst auch Umfragen, also in Auftrag geben, der Markt weltweit für unsere Umfragen zu Wahlen und zu gesellschaftlichen Themen ist über 7 Milliarden US-Dollar groß, weltweit, so. Und was passiert da? Parteien und vor allem SpitzenpolitikerInnen führen sehr gerne Umfragen durch. Und was haben sie am Ende davon? Sie können die Menschen nicht kontaktieren. Sie wissen nicht, wer das ist. Hinzu kommt auch, dass ja politische Partizipation maßgeblich von deinem sozioökonomischen Hintergrund abhängt. Also je höher du gebildet bist, je höher dein Einkommen ist, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich politisch engagierst. Es gibt viele Menschen, die können nicht abends zu einer Ortsvereinssitzung gehen. Die haben nicht die rhetorischen Fähigkeiten, sich zu trauen, was zu sagen. Deswegen schreiben sie auch auf Facebook etwas, was dann wiederum AkademikerInnen auf Twitter nicht gefällt. So, also wir haben hier einfach weiter ein sehr, sehr großes Mismatch. Wie können Menschen sich wirklich wirkungsvoll in der digitalisierten und zunehmend digitalen Demokratie beteiligen? Und deswegen ist unser Ziel, langfristig Civical zu einem Standard für politische und zivilgesellschaftliche Partizipation zu machen. Das Problem, was wir da konkret lösen wollen, hat mit dem Thema Daten als politisches Kapital zu tun. So, man sagt ja immer so, Data is the new oil, was total falsch ist, weil irgendwie du brauchst extrem viel Geld, um Öl zu fördern, um Daten zu sammeln, brauchst du so wie gar kein Geld. Du kannst ja auch einfach fast an jeder Ecke holen. Das Ding ist ja, dass Datensätze in dem kommerziellen Bereich immer einen Wert haben, ne, der unterschiedlich ist. Wo gesagt wird, okay, je nachdem, ich schätze mal, du bist Geschäftsführer, da musst du ja richtig viel Geld verdienen und so, dann wird dein Datensatz höher mit einem Wert eingeschätzt als jemand, der eben als Erzieherin oder als Pflegekraft arbeitet. So. Wenn es jetzt aber um Politik geht, haben diese Daten überall den gleichen Wert. Weil jeder hat eine Stimme. Und das, was eigentlich Politik und Organisationen wissen wollen von Menschen, sind noch zwei Dinge. Erstens, was ist deine Meinung? Was interessiert dich? Welche Themen sind dir wichtig? Und zweitens, warum interessierst du dich für dieses Thema? Ja, also warum möchtest du mich unterstützen oder warum bist du gegen mich? Und deswegen arbeiten wir in einem Konzept, wo es darum geht, Daten als politisches Kapital, als eine politische Währung für jeden Menschen zugänglich zu machen, basierend auf Datensouveränität. Wo wirklich wir eben uns darüber nachdenken, wie können wir BürgerInnen einen Mehrwert bieten, der nachvollziehbar ist und gleichzeitig sie aber dazu befähigen, ihre Daten souverän für die Themen einzusetzen, mit dem Anonymisierungsgrad, den sie möchten, wie sie das sich wünschen. Und auf der anderen Seite zivilgesellschaftliche Organisationen, Parteien, PolitikerInnen, aber eben auch staatliche Akteure die Möglichkeit geben, Menschen zu fragen, mehr über sie zu erfahren und sie zu fragen, ob man eben sie auch direkt kontaktieren darf oder nicht. Und aber auch nachvollziehen zu können, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich habe dir eine Data Wallet zur Verfügung gestellt, jetzt hast du aber was gerade sehr Dummes gesagt und ich möchte dich nicht weiter unterstützen, also nehme ich dir das Ganze auch wieder weg. Ne? Und dass dann eben auch genau dieser Wechsel von, dieser Austausch von Daten als politisches Kapital eben auch wirksam wird. Ist noch etwas kryptisch, will auch nicht noch zu sehr, um ehrlich zu sein, das in den Bereich reingehen, aber das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, weil ich betrachte auch Facebook und Instagram, das ist alles nur eine Übergangslösung. Ja, also wir werden in den nächsten 5 Jahren so krasse Veränderungen erleben. Wir werden erleben, dass das Cookie-Tracking deutlich eingeschränkter wird. Es wird mehr um Consent-Management gehen. Und die digitalen bezahlten Reichweiten für Politik sind jetzt schon massiv eingeschränkt. Also muss man sich eigentlich jetzt Gedanken darüber machen, wie die Zukunft in 5 Jahren aussieht, wie sich politische Meinungs- und Willensbildung dann verändert und wie sich Plattformen verändern. Und das ist das, wo wir langfristig hinwollen. Aber kurzfristig war uns wichtig, hey, wir lösen ein Problem, was es jetzt gibt. Und das Problem, was es jetzt gibt, ist, ich weiß nicht, wie man Facebook bedient, den Business Manager. Ich weiß nicht, wie ich digitalpolitische Kommunikation mache. Also lasst uns die befähigen, die wenig Budget, wenig Ressourcen und teilweise wenig Know-how haben, um genauso gut kommunizieren zu können vor Ort, digital, wie es jene können, die eben viele Ressourcen haben.
Okay, sehr gut. Ja, finde ich auf jeden Fall super, super gut, dass ihr das macht. Und vor allem, wenn man sich ja die angelsächsische Welt anguckt, da war das Thema ja auch schon super relevant vor 4 bis 5 Jahren. Dementsprechend ist es ja höchste Zeit, dass es jetzt auch in Deutschland quasi in der breiten Masse oder auch in der Politik sich etabliert. Und es ist ja auch im Endeffekt nur eine Frage der Zeit. Der technologische Wandel ist ja nicht zu stoppen. Dementsprechend finde ich es super, dass es Leute wie dich gibt, die sich dann im Detail damit auseinandersetzen und halt auch konkrete Lösungen erstellen, um das Thema anzugehen. Bevor wir jetzt zum letzten Teil des Gespräches gehen, wollte ich dich nochmal fragen, du hast ja, bevor du Civical gegründet hast, auch Cosmonauts and Kings mitgegründet und aufgebaut und genau, hast es auch schon am Anfang des Gespräches erwähnt. Kannst du unseren ZuhörerInnen vielleicht nochmal einen kurzen Einblick in die Arbeit geben, was die Unterschiede zwischen Civical und Cosmonauts and Kings jetzt genau sind?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, C&K, also Cosmonauts and Kings, macht digitale Kommunikation für Politik. Und wir begreifen uns als Political Natives, die politische und zivilgesellschaftliche Akteure befähigen, digital zu kommunizieren. Das heißt, Cosmonauts and Kings, wir machen Wahlkämpfe, Kampagnen, Public Affairs, Public Sector Kommunikation, Fundraising und auch Strategieberatung für demokratische und pluralistische Akteure, primär in Deutschland bislang. Und darunter zählen eben Parteien, Fraktionen, Interessensverbände, Unternehmen. Wir haben einen sehr stark wachsenden NGO-Bereich momentan bei uns, aber eben auch Ministerien, für die wir digitale politische Kommunikation machen. Und unser Team von knapp 60 Menschen, die hier in Berlin sitzen, hat eine Expertise im Bereich politische Kommunikation, Content Creative, Performance Marketing, Community Management oder eben auch Data Science. Und genau entlang dieser Kompetenzen entwickeln wir auch eigentlich die Leistungen, die wir unseren Kundinnen anbieten. Ja, das bedeutet, dass wir eben im ersten Schritt klassisch in verschiedenen Kontexten Beratung, Positionierung, Kanalstrategien, Kampagnen entwickeln. Dann geht es im zweiten Schritt, und das ist ganz wichtig, in die Aussteuerung. Wir sagen immer, wir sind der Maschinenraum der digitalen politischen Kommunikation. Also da kommt dann unser Performance-Team, unser Creative-Team, die entwickeln, erstellen die Inhalte, steuern sie an die Zielgruppen aus, optimieren diese weiter und unser Data-Team arbeitet viel mit Umfragen, viel mit Social Listening, analysiert, wie eben Debatten und Meinungen im Netz sich entwickeln und dann fängt der Prozess wieder von vorne an. Also bei uns ist es auch so, lange Zeit hat man immer gedacht, dass Cosmonauts & Kings so eine Wahlkampfagentur wäre. Also wir haben auch sehr, sehr viele Wahlkämpfe gemacht und tun es auch immer noch. Aber eigentlich ist unser Alltagsgeschäft wirklich diese tägliche Kommunikation. Also es geht wirklich darum, jeden Tag aufs Neue die Botschaften, die Themen unserer Kundinnen eben in die digitale Öffentlichkeit zu tragen. Und wir haben definitiv in Deutschland, sind wir die größte Reichweite haben, wenn man alle unsere Kunden zusammennimmt, im Kontext von politischer und zivilgesellschaftlicher Kommunikation in der digitalen Öffentlichkeit. Das liegt einfach daran, dass wir uns halt vor 5 Jahren nahezu darauf spezialisiert haben. Also der Unterschied zwischen Cosmonauts und Kings und Civical liegt jetzt mal in allererster Linie dann im Geschäftsmodell. Ne? Also Cosmonauts und Kings ist eine Agentur, also bietet Dienstleistungen an. Civical ist ein Softwareprodukt mit unterschiedlichen Accounts und Funktionen, die monatlich zu Festpreisen gebucht werden können. Die beiden Unternehmen sind sich aber von ihrem Purpose, also und von ihrer Motivation sehr ähnlich, lösen aber für unterschiedliche Kundinnen, Nutzerinnen unterschiedliche Probleme entlang der beschriebenen ne, Ressourcen, Fähigkeiten und Budget. Bei Civical steht ganz klar Technologieentwicklung und Skalierung des Modells im Vordergrund, um eben genau über diesen Skalierungseffekt so viele standardisierte Leistungen wie möglich so vielen Nutzerinnen, die ein gleiches Problem haben, zur Verfügung zu stellen. Während es halt bei Cosmonauts und Kings als Dienstleistungsunternehmen viel mehr um diese individuelle Expertise unseres Teams geht. Ja? Und das ist auch das, was unsere Kundinnen eben an uns schätzen. So, wir sind ein sehr junges Team. Das sind eben ja Menschen, die sind mit einer politischen Leidenschaft ausgestattet und eben haben halt digitale Kenntnisse. Und die Herausforderung, die wir da zusammenbringen, auch vom Team, ist, ne, die Einzelnen kommen halt aus der Politik und da ist die Leidenschaft und haben vielleicht noch nicht die Expertise, wenn es eben um digitale Themen geht. Und dann haben wir andere bei uns im Team, die kommen aus der Digitalbranche, sagen aber, hey, ich habe keinen Bock mehr, Schuhe zu verkaufen online. So, ich will gerne, dass es einen anderen Mehrwert gibt. Und arbeiten sich dann in den politischen Bereich rein. Ja, und worauf ich halt vor allem stolz bin, ist, dass beide Firmen diesem Ziel der Befähigung folgen. Also dass wir sagen, wir wollen befähigen, so Politik, Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, dort zu kommunizieren, wo eben Meinungen entstehen. Und das ist in der digitalen Öffentlichkeit. Und deswegen sind wir eben auch bei Cosmonauts und Kings, genauso wie bei Civical, dass wir sagen, uns geht es um die Ebene Politics, also wirklich um die Prozessebene. Wir sind nicht diejenigen, die auf eine bestimmte politische Richtung schielen. Wir sagen alle, auch bei C&K, alle demokratischen und pluralistischen Akteure befähigen wir. Und für uns dieser Befähigungsthema im Mittelpunkt. Und wir sagen es eben nicht, ja, wir arbeiten nur für eine ganz bestimmte Richtung. Es gibt aber eine Maßgabe, die mir ganz wichtig ist. Jede Kommunikation, die Cosmonauts und Kings macht, ist öffentlich. Sie ist öffentlich einsehbar. Das heißt, wir haben auch Kundinnen, deren politische Meinung teile ich nicht. Muss ich auch nicht. In einer pluralistischen Gesellschaft und Demokratie gehört es dazu, dass es viele konkurrierende Meinungen und Ansichten gibt, die offen, einsehbar und nachvollziehbar sind. Und das ist die Bedingung, die wir an jeden unserer Kundinnen stellen. Wir sagen, ihr müsst mit offenem Visier eben rausgehen. Und wenn wir Kundinnen haben, die ja ein Thema haben, was ich jetzt persönlich politisch nie vertrete, die aber offen damit rausgehen und auch damit offen den Konflikt suchen, dann ist das total fair. Und dann ist es das eigentlich, was wir brauchen. Ja, genau diesen Wettbewerb von verschiedenen Meinungen. Aber es muss halt immer klar sein, wer mit welchem Interesse versucht hier gerade, welche Botschaft oder Themen zu platzieren. Und solange dies transparent, also öffentlich nachvollziehbar passiert und das Ganze eben auf der Anerkennung einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Vielfalt unserer Gesellschaft passiert, dann sind das Kunden, mit denen wir gerne zusammenarbeiten.
Fantastisch. Ich glaube, ihr macht da auch echt eine gute Arbeit und habt da auf jeden Fall den richtigen Ansatz. Das Thema kann ja sie leicht in eine Grauzone gehen. Es gab ja in der Vergangenheit auch verschiedene Skandale direkt an der Schnittstelle zwischen Social Media und Politik. Jetzt gerade in diesem Superwahljahr wird es als Konsequenz über die Regulierung vom digitalen Wahlkampf diskutiert. Wie siehst du dieses Spannungsverhältnis zwischen Social Media, Technologie und Politik und dem Wahlkampf jetzt konkret?
Es begleitet mich seit 5 Jahren. Und es ist ein Spannungsfeld, was einen auch selber immer wieder zerreißt und auch was wir immer wieder in der Firma selber diskutieren. Ich glaube, dass das Schockierendste war wirklich dann 2018 der Cambridge Analytica Facebook-Skandal. Um so ein bisschen den Bogen zu heute zu spannen. Ich finde es erschreckend, dass seitdem es keine Regulierung, keine gesetzliche Regeln für digitale politische Wahlwerbung gibt. Wir sind jetzt wenige Monate vor der Bundestagswahl und es ist nicht geregelt. Es hat sich nichts verändert. Und egal, wie man jetzt diesen Cambridge-Skandal betrachtet, ne, also so hat es einen Unterschied gemacht oder nicht? Funktioniert das, was die behauptet haben oder nicht? Ich bin der Meinung, sie haben eine sehr gute PR-Show abgezogen. Was aber klar ist, ist, es wurden halt einfach Datensätze aggregiert und gezogen, die sie halt nicht nutzen durften. So. Aber es ist irgendwie 3 Jahre her und jetzt ist Wahl. Und jetzt kurz vor der Wahl gab es auch verschiedene Initiativen, ne, die zu diesem fairen Wahlkampf, Transparenzinitiativen und so weiter. Ich beschäftige mich mit diesem Thema Regulierung von politischer Werbung auch jetzt seit, ja, im Grunde seit 3 Jahren, seit dem Skandal. Auf Konferenzen, auch bei einzelnen Initiativen, die jetzt draußen sind, habe ich im Hintergrund Impulse gegeben. Im Civical Blog habe ich auch konkret aufgeschrieben, so was man machen kann. Das Grundproblem, was ich aber sehe, ist, dass viele von den Initiativen gerade die Partei, also an die Parteien gerichtet sind und den Parteien sagt so, ey, ihr müsst das und das und das jetzt machen. Finde ich falsch. So, was ich viel wichtiger finde, ist, lasst uns Gesetze machen. Lasst uns den Bereich digitale Wahlwerbung genauso regulieren, wie wir alle im anderen Bereich des Wahlkampfes reguliert haben. Und es kann doch nicht sein, dass Facebook und Co. festlegen, unter welchen Regeln und Bedingungen politische Wahlwerbung auf ihren Plattformen stattfindet. Also wollen wir Facebook die Entscheidung überlassen, wie politische Meinungs- und Willensbildung auf dieser größten Plattform, die wir in Deutschland haben, stattfindet? Das geht nicht. Und das ist das eigentliche Risiko für die Demokratie, dass man es eben den Plattformen überlässt. So. Und ich kann ja nicht verstehen, warum es bis heute keine gesetzlichen Regulierungen gab. Konkret, es gibt echt ein paar spannende Sachen, mit denen man relativ schnell und einfach da Dinge ändern kann. So, das erste ist, warum ich über Facebook zum Beispiel auch immer spreche, ist, es ist die größte digitale Öffentlichkeit in Deutschland. Wir haben die meisten Nutzerinnen sind auf Facebook. Und nicht jeder in Deutschland ist eben Akademikerin mit einem Twitter-Profil. So, da gibt's auch viele Debatten. Aber wenn man halt Wahlkampf machen will, dann kann man und Menschen erreichen möchte, wie es in Wahlkämpfen darum geht, dann sollte man vielleicht nicht nur auf Twitter sein. So. Die meisten Plattformen haben schon echt viel verboten. So, Twitter hat es massiv eingeschränkt, was teilweise zu sehr, sehr kruden Regeln führt, wenn es um politische und zivilgesellschaftliche Werbeanzeigen geht. Spotify hat es komplett rausgenommen, TikTok hat es komplett rausgenommen, Google schränkt es immer weiter ein, hat es in Frankreich stark eingeschränkt. Und so bleibt eigentlich ironischerweise noch Facebook und Instagram, für die das ökonomisch gar keinen großen Mehrwert hat und eigentlich ziemlich viel Ärger mit sich bringt. Jetzt mal ganz konkret, was kann man bei Facebook machen? Man könnte zum Beispiel hingehen und sagen, man legt Maximalbudgets fest für politische Werbeanzeigen, die ausgegeben werden können, ja, für die Parteien und für die KandidatInnen. Und du kannst im zweiten Schritt hingehen und sagen, du gibst jedem Budgets entsprechend eben auch der Wahlkampffinanzierungsumlage, der Verteilung von TV-Spots, jeder bekommt ein gewisses Budget, um Werbeanzeigen zu schalten. Das sind so zwei sehr einfache Maßnahmen, wenn es um die Regulierung der Ausgaben geht. Was aber noch viel wichtiger eigentlich wäre, ist, es ist die Verantwortung von Politik, eben Menschen im Kontext von Wahlen zu erreichen und zu überzeugen. Und ich finde es falsch, wenn man versucht, diese Inhalte immer weiter rauszudrängen, als ob sie irgendwas Schlimmes, was Giftiges wären. Ja, nur weil wir halt gerade alle einen kollektiven Medienkompetenzprozess durchmachen, nämlich uns überlegen, wie strukturiert sich eigentlich Öffentlichkeit, wenn die klassischen GatekeeperInnen-Funktionen sich so ein bisschen verändern. Ja, kann man nicht sagen, so, okay, wir verbannen das Ganze jetzt. Deswegen bin ich der Meinung, das habe ich Facebook auch schon mal gesagt, weil es auch technisch recht einfach möglich ist, so, die ganzen politischen Accounts sind ja verifiziert. Gib doch einfach all diesen Accounts eine Reichweite von 100% organisch für, sagen wir mal, 3 bis 5 Beiträge pro Monat. Also einfach hinzugehen und zu sagen, wir können die algorithmisch anders einordnen und anstatt momentan nur 10% organische Reichweite, packen wir die auf 100. Was bedeutet das? Wenn eine Facebook-Seite jetzt gerade von einem PolitikerInnen 100 Menschen hat, die ihr folgen und die posten etwas, dann sehen das maximal 10 Menschen organisch. Das ist wie wenn du auf dem Marktplatz stehst, eine Rede halten willst, da sind 100 Leute auf dem Marktplatz, aber die Boxen sind so leise gedreht, dass nur 10 Leute deine Rede hören können. Also gib doch einfach, die Menschen haben sowieso schon gesagt in dem Fall, hey, ich interessiere mich für diese Person oder für diese Partei, gib doch einfach eine organische Reichweite von 100% und darüber reduziert man auch diesen Druck, wenn es um eben Werbeanzeigen geht. Ja, und das ist eigentlich ironischerweise mit dem, was wir bei Cosmonauts and Kings machen, was ich mit Civic mache jetzt, aktuell könnte man sagen, ein bisschen kontraintuitiv, dass ich so eine Empfehlung ausspreche, aber darum geht es eben. Es geht darum, genau Lösungen dafür zu finden. Und der letzte und vielleicht schwierigste Bereich ist, dass ich immer noch feststelle, dass das Verständnis von Datenstrukturen, von Targeting, von Technologienutzung auf diesen Plattformen noch sehr gering ist. Also so, Targeting ist nicht gleich Targeting. Es gibt interessensbasiertes Targeting, wo du mit pseudo-anonymisierten anonymisierten Daten arbeitest. Und es gibt eben interaktionsbasiertes Targeting, wo auf Grundlage einer Interaktion von Nutzerinnen du eben Zielgruppen bauen kannst. Es gibt welche, die eben durch externe Tracking wie eben Facebook-Pixel aggregiert werden. Also man muss sich halt genau anschauen, was für Marketing-Technologie darf Politik verwenden und was dürfen sie nicht verwenden. Ja, im Grunde so eine Art von Positiv- und Negativliste. Und das macht mir sehr oft Sorgen in der Debatte, dass da so auch pauschal drüber gegangen wird, anstatt eben sich mal tiefer damit beschäftigen. Aber das ist am Ende auch nur eine Frage von Zeit. Aber ich bin sehr froh, dass es all diese Initiativen gibt von zivilgesellschaftlichen Akteuren, von Parteien. Aber auch meine Erwartung ist an die nächste Bundesregierung, dann macht halt auch ein Gesetz und bitte nicht wieder in 4 Jahren kurz vor der Wahl mit Appellen an die Parteien herantreten, weil so kommen wir halt nicht weiter. Und dann können wir uns auch nicht immer beschweren, dass die Plattforms nicht hinkriegen, wenn der Staat halt nicht seiner Verantwortung da gerecht wird, den wahrscheinlich wichtigsten meinungsbildenden Bereich zu regulieren in Wahlkämpfen, wie es eben auch in ganz vielen anderen Bereichen ja von Wahlkämpfen bereits getan hat.
Definitiv. Es ist ja auch immer einfacher, quasi die Verantwortung an andere zu übergeben. Das sieht man ja auch sehr oft im politischen Bereich. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, Jochen. Ich finde das alles wahnsinnig spannend. Vielleicht abschließend nochmal 2 Fragen. Wir sind ja hier auf dem GovTech-Podcast sozusagen. Civic Tech sind alles Synonyme meines Erachtens. Wie siehst du die Zukunft von GovTech in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, in der nächsten Legislaturperiode? Glaubst du, dass es einen Paradigmenwechsel geben wird und die Zusammenarbeit zwischen Startups und KMUs und dem Staat oder der Verwaltung, dass sie sich immer mehr darauf einlassen werden? Oder siehst du das eher skeptisch? Und vielleicht dann noch abschließend, was könnte oder sollte auf politischer Ebene passieren und geschehen, um die Zusammenarbeit zwischen Startups, jungen Unternehmen und der Verwaltung zu vereinfachen, um somit auch technologische Lösungen an den Start zu bringen?
Ich glaube, dass die wichtigste Beobachtung, die ganz, ganz viele Menschen gemacht haben in den letzten 1,5 Jahren, ist, dass unser Staat vielleicht nicht den besten Grad an Digitalisierung hat, wie es eben diese Corona-Pandemie sehr schmerzhaft offengelegt hat, ja. Und das mussten eben gerade eben Behörden, die Regierung schmerzhaft eben mitbekommen, so dass wir halt noch nicht so weit sind, was das Thema angeht. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es in den kommenden Jahren und insbesondere in der nächsten Legislaturperiode einen massiven Investitionsschub geben wird. Und es gibt ja auch schon die ersten Initiativen, wo wir über wirklich große Beträge sprechen, die eben genau in die Digitalisierung der Verwaltung gesteckt werden und wo im Grunde jetzt eben auch verstanden wurde, okay, wir müssen auch als Staat in Digitalisierung investieren und dürfen das nicht immer nur von der Wirtschaft verlangen. So. Meine Sorge aber ist, und das ist auch schon zu beobachten, dass an vielen Stellen vor allem Startups immer noch als nette PR-Aushängeschilder genutzt werden mit irgendwelchen Initiativen, Plattformen, Konferenzen, Hackathons und im Anschluss sieht man wenig von der Implementierung und vor allem der Finanzierung von diesen Ideen. Und stattdessen werden halt gerade auch Startups bei der Vergabe von diesen staatlichen Aufträgen, die eben genau in dem Bereich GovTech fallen, weiterhin massiv benachteiligt. Warum? Weil die Hürden und Anforderungen an Ausschreibungen dazu führen, dass halt weiterhin die großen Konzerne und IT-Beratungsfirmen den Großteil des Kuchens abbekommen. Und dass die jetzt in der Vergangenheit keine gute Arbeit gemacht haben, das hat man ja auch in den letzten 1,5 Jahren gesehen. Und durch diese Hürden wird halt begünstigt, dass diese etablierten DienstleisterInnen und Unternehmen, diese großen Beratungsgesellschaften, die sowieso schon lange in den Behörden drin sitzen, dass darüber halt extrem viel verloren geht. Nämlich erstens so, neue Technologien von Startups zu nutzen und diese mitzugestalten. Bei Civical ist es so, wer jetzt bei Civical dabei ist und wir holen regelmäßig User-Feedback ein, die entwickeln praktisch mit unseren Nutzerinnen gerade das Ding weiter, Civical, und sagen, welche Features sind am nächsten am wichtigsten. Wenn der Staat das machen würde, also frühzeitig Startups an Bord zu holen, dann richtest du natürlich eben auch deine Entwicklung entlang den Bedürfnissen aus. Zweitens, der Gründerinnengeist im Bereich GovTech wird halt massiv nach unten gedrückt, indem eben der Markt so schwierig zugänglich ist. Es dauert lange, was die Sales-Prozesse angeht. Du hast einen unglaublichen Wettbewerb und administrativen Aufwand. Und daraus folgt eben auch, dass es eine geringe Attraktivität für InvestorInnen gibt, eben auch in diesen weltweit über 440 Milliarden US-Dollar schweren Bereich von GovTech zu investieren. So. Und wie kann man das Ganze jetzt irgendwie vereinfachen und wie sieht die Zukunft auch? Erstens, Vergabesystem, habe ich gerade schon gesagt. Das ist das Allerwichtigste. aufhören mit irgendwie Umsatzgrenzen, die Startups erfüllen müssen. Aufhören mit dem Unternehmensalter oder mit MitarbeiterInnenanzahl. Weil dann kannst du, wenn er halt irgendwie steht, so 5 Jahre am Markt und 8 Millionen Euro Umsatz, so, dann musst du nicht über Startups und GovTech und neue Technologie und Gründerinnen sprechen, die in den Bereich vordringen wollen. Dann kannst du gleich wieder zu den Großen gehen, die ja 2500 Euro Tagessatz für irgendeine Quatschberatung abverlangen. So. Also Vergabesystem muss nach unten gedrückt werden, um die Chancengleichheit zu erhöhen. Zweitens, Unterstützung und Finanzierung durch den Staat bei ISO-Zertifizierungen für Startups. Unglaubliche Investitionen, um überhaupt auch dort die Voraussetzungen zu erfüllen. Und dort bräuchte es ein Förderprogramm, das eben genau Startups die Möglichkeit gibt, wenn sie eben gewisse Schwellen noch nicht erreicht haben, die Zertifizierungen zu erhalten, die eben auch notwendig sind, um einen Sicherheitsstandard zu haben, um eben an diesen Schnittstellen, an diesen IT-Schnittstellen von dem Staat zu arbeiten. Und das Dritte ist, und da bin ich aber sehr vorsichtig, weil das auch irgendwie ein schwieriger Bereich ist, aber Investments in GovTech-Startups, ja, sehen wir auch noch zu wenig, in die Richtung von einem Public-Private-Fund, wo eben PrivatinvestorInnen eben sagen, okay, sie investieren und es gibt von staatlicher Seite, wird das gematcht und ich bin auch nicht dagegen in dem Bereich, aber jetzt explizit nur in diesem Bereich, dass beispielsweise der Staat auch sagen wird, okay, wir holen uns auch Anteile darüber, daran. Das halte ich für extrem wichtig, weil nochmal, wenn es explizit um Lösungen geht, die explizit für die Digitalisierung im Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt werden, ist das für den Staat auch ein interessantes Thema. Ne? Vergabesystem, Unterstützung bei der Finanzierung von Zertifizierungen und eben Unterstützung im Investment, um darüber die Dominanz der etablierten Beratungsfirmen und Konzerne zu brechen und Startups eine Chance zu geben und vor allem den ganzen jungen Menschen diese Kreativität und Offenheit zu ermöglichen, die eben GovTech mit sich bringt. So, man kann in diesem Bereich gestalten. Das kann man in so vielen anderen Bereichen nicht mehr, auch in vielen politischen Bereichen nicht. Und da ist es halt möglich. Und jetzt müssen die Anreize halt gesetzt werden, dass eben auch die Gründerinnen sagen, ich mache jetzt eben nicht die nächste Shopping-App oder aktuell wahrscheinlich die nächste Bitcoin-Trading-App oder das nächste Fintech-Startup, sondern nee, wir machen uns mal daran, wie digitalisieren wir den Staat und wie verändern wir unsere Verwaltung, sodass sie für uns alle besser wird. Und da muss schnell was passieren.
Auf jeden Fall, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich fand die Punkte auch sehr richtig. Ja, vor allem das Thema Vergabe muss sich in den nächsten Jahren ändern. Für alle Leute aus dem öffentlichen Sektor, die jetzt hier irgendwie zuhören, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Jochen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielleicht kannst du abschließend noch einmal sagen, wo unsere HörerInnen dich online finden können und wo sie auch Civical und C&K finden können.
Ja, also Civical und C&K, civical.de, schaut auf unserem Blog vorbei, da veröffentlichen wir ganz viel zu unseren neuen Funktionen und all das, was ich heute erzählt habe, Regulierung von Wahlwerbung, auch unsere Wertekarte, Cosmonauts and Kings, einfach vorbeischauen, wir stellen gerade weiterhin viel ein, freuen uns über Bewerbungen und mich findet man auf den üblichen Plattformen, LinkedIn, natürlich Facebook, Instagram eher ein bisschen zurückhaltender. Und ein paar Twitter-Follower mehr könnte ich auch noch gebrauchen. Deswegen freue ich mich. Vielen Dank.
Super, danke dir, dass du heute hier warst. Es war sehr informativ und hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke dir, Simon.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns jetzt auf Twitter unter @forumgovtech folgen. Bis zum nächsten Mal, euer Simon.